Nach dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 215. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist es also immer eine Blindverkostung, im Normalfall zumindest. Letzte Woche waren wir ja wieder mal unterwegs.
Genau, letzte Woche waren wir wieder mal in der Südsteiermark. Das haben wir jetzt schon zweimal hintereinander gehabt. Und wir haben in dem Fall aber Martina und Johannes vom Weingut Gross besucht.
Yes.
Und nach Jahren der ruhigen Veränderung im Inneren vom Weingut haben die zwei jetzt erst so richtig nach außen getragen in den letzten ein, zwei Jahren, was alles da drinnen passiert. Und die Chance haben wir natürlich ergriffen und haben sie ein bisschen dazu befragt, was sie denn jetzt da eigentlich machen, jetzt wo sie zu zweit wirklich dieses Weingut haben. Davor waren sie ja zu viert mit dem Bruder und der Frau vom Johannes, mit Michi und
Maria von Wiener Gross.
Und für mich war das extrem spannend zu sehen, wie sie jetzt in den letzten Jahren die Weine verändert haben. Also wie man jetzt wirklich diese Veränderung in den Weinen sieht. Klar, du bist halt von den Jahrgängen her ein bisschen weiter hinten. Das heißt, das dauert immer ein bisschen, bis du es wirklich eins zu eins sehen kannst. Aber auch, wie sie jetzt darüber sprechen.
Vorher, und sie sind noch weiter hinten unter Anführungszeichen von den Jahrgängen, weil sie die Lagenweine ja wirklich so spät erst am Markt bringen.
Genau, ne? Auch das ist eine der Veränderungen, die jetzt gerade passiert sind in den letzten 5, 6, 7 Jahren.
Ja, voll. Also mittlerweile kriegen die ja 4 Jahre wirklich Zeit. Das heißt, das kommt jetzt 21, kommt jetzt erst im September quasi raus. Also das ist wirklich schon sehr, sehr lange Zeit.
Genau.
Entsprechend ist natürlich das alles ein bisschen versetzt. Und sie versuchen auch generell alles länger im Fass länger auf der Feinhefe zu lassen und erst wirklich dann rauszugeben, wann es wirklich am Punkt ist und nicht mit diesem, und wann es das dann kostet in 2, 3 Jahren, wenn es weglegt, dann wisst ihr, was wir da eigentlich damit meinen. Und das ist schon richtig cool und diese Entwicklung zu sehen war super spannend für uns auch.
Absolut.
Weil halt da einfach so viel passiert ist und wir halt natürlich von Michi und Maria von Wiener Gross einfach schon gehypt waren, was da kommt.
Stimmt, ja.
Und am Anfang haben wir es halt selber auch nicht gesehen, weil wir halt noch nicht verstanden haben, was da wirklich passiert. Weil,
genau, was im Hintergrund passiert.
Mhm. Ja, und weil einfach die ersten Sachen, die wir halt gekostet haben vor einigen Jahren, noch in diesem, der Johannes hat es im Podcast angesprochen, so ein bisschen unruhig und ein bisschen verkrampft worden.
Ja, genau. Nur so ein bisschen in dieser Überlegungsphase, in welche Richtung es jetzt wirklich gehen darf und soll. Und jetzt ist dieser Weg ja sehr klar.
Richtig.
Jetzt ist dieser Weg sehr klar. Jetzt sind die Weine sehr, sehr klar. Und ich bin voller Vorfreude auf das, was da jetzt noch kommt.
Ja, ja.
Das wird richtig geil.
Weil wir haben ja schon 22 quasi Ortsweine kosten dürfen. Die sind ja schon länger da. Und das hat uns im Vergleich zu 21 Ortsweine nochmal extrem geflasht. Jetzt haben wir 21 Riedenweine gesehen, dass das auch schon richtig streut.
Mhm.
Und deswegen sind wir halt sehr gespannt auf die nächsten Jahrgänge Riedenweine auch noch, weil da ist die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen.
Genau. Also kurz gesagt, horcht's rein. Es ist meiner Meinung nach ein sehr schöner Erfolg geworden.
Jetzt aber zu einem neuen Wein, der hier vor mir im Glas ist.
Yes.
Also du hast mir wieder mal was mitgebracht.
Juhu, bist bereit.
Wunderschön rot, sehr schön. Schaut einmal so mitteldicht aus.
Es ist mitteldicht, ja.
Ja, schon, gell?
Wie du an einem guten Donnerstagabend.
Na, servus. Heute fliegt ja. Ehrlich, gut.
Diese Folge hat wenig Anspruch.
Uiuiui.
Der Wein schon.
Ich hoffe, der Wein schon.
Der Wein schon.
Richtig.
Aber ich offensichtlich weniger.
Es ist so ein schönes Rot-Violett. Also das wirkt jetzt auch im Glas nicht wahnsinnig altfarbentechnisch her, sagen wir mal so.
Aber es ist nicht lila, ne?
Nein, es ist nicht komplett lila, aber es wirkt schon so, als wäre es eher noch auf der jüngeren Seite.
Yes.
Nase sehr, sehr schön. Zieht mir sofort eine. Hat so was Reduktives, Flashiges für mich. Sofort aber auch so ein Touch von was Floralem drüber, so ein bisschen in diese Veilchen-Thematik rein. Also zieht die super eine. So einen ganz leichten Touch, flüchtig, so ein bisschen offener, aber sehr, sehr schön. Also das ist da drinnen.
Ich finde, das ist sehr zart.
Wie es da reinkehrt, genau. Und das ist was, was uns auffällt, glaube ich, weil wir halt so Sachen viel kosten und sich da sehr im Detail damit beschäftigen.
Das ist richtig.
Ich glaube, das riecht uns eh keiner. Aber das finde ich schon geil. Also weil es halt einfach nochmal diese extra Frische da rausbringt, schon direkt in der Nase.
Mhm.
schreit natürlich alles nach Saft. Ne? Also du hast da so eher rotfruchtig das Ganze da drunter liegend.
Genau,
aber also sehr tief mit nix, dieser Würze.
Genau. Nichts davon sagt ganz tief dunkel, meiner Meinung nach.
Nein.
Und was ich sehr, sehr klar gleich von Anfang an habe hier, ist ganz klarer Layer an Steinmehl.
Stab, ja, voll.
Ganz voll, klar.
Voll. Also das kommt da perfekt dazu auch rein, also richtig wie der Steinmehl drüber gestreut, sehr, sehr schön. Ja, also schreit alles nach Saft, schreit alles nach Kalk.
Jupp.
Das Kalkthema zieht sich durch.
Jupp.
Schöne Säure, richtig schöne Säure.
Fort.
Mhm. Wird am Gaumen, finde ich, von der Frucht her nochmal dunkler.
Mhm.
Auch die Mineralität, also alles, was da kommt, die Würze wird auch nochmal dunkler, das geht richtig tief rein.
Es ist am Gaumen intensiver als an der Nase, finde ich, ja. Alles.
Ja.
Hat aber viel mit der Säure zu tun.
Voll, weil die Nase insgesamt ist ja schon ordentlich offen jetzt eigentlich. Also das ist richtig schön da.
Ja, war jetzt halt schon ein paar Stunden offen, also das braucht es ganz dringend.
Das schreit
noch theoretisch Luft. Hätte ich das auch schon vorgestern aufmachen können, wenn wir uns ehrlich sind. Aber
das glaube ich auch. Ultra saftig. Und dann zieht sich das aber mit sowohl Tannin als auch Säure komplett zusammen.
Ja, Tannin durchaus spürbar da hinten
das
dran.
Das Tannin ist ordentlich spürbar da hinten dran.
Ja.
Aber nicht grob, sondern eigentlich sehr fein, finde ich. Es ist eher so in dieses fast eisenhäutige, diese Schärfe rein.
Ja. Und halt nur jung. Also jung, ich finde, es ist nicht total. Einmal dieses eisenhäutige Schärfe, sondern es ist dieses, die Schärfe des Tannins ist jung.
Ja, voll. Also das sagt auch quasi, das schaut nicht wahnsinnig alt aus, das spürt sich auch nicht wahnsinnig alt an.
Ja.
Also das hat sicher schon ein bisschen Zeit gehabt, weil sonst wird das noch mehr erschlagen, glaube ich.
Ja, wird's.
Und dann war die Saftigkeit noch nicht so da, sondern dann war das wahrscheinlich noch mal ein bisschen zusammengezogener in der Struktur.
Genau, ich habe Jahrgänge davon gehabt. Ich gehe jetzt gar nicht genau drauf ein, aber genau. Du hast das sehr richtig analysiert. Mhm. Je jünger, desto mehr braucht es Zeit noch.
Mhm. Schon nicht ganz kühl am Gaumen.
Mhm. Trotzdem nicht auf der weichen, breiten Seite.
Nein, gar nicht.
Sondern auf der durchaus strukturierten.
Sehr, sehr strukturiert. Das ist komplett auf der Struktur.
Ja.
Das ist aber von der Saftigkeit und von der Dichte der Frucht, sagt es mir, das ist nicht ganz kalt.
Exakt. Ich finde es so geil in der Nase. Mit so ein bisschen Luft kriegst du halt so ein bisschen was in Richtung fast Röstaromen, fast so Kaffee-Röstaromen rein.
Du spürst da
herrlich.
Am Gaumen, dass da schon Holz im Spül ist, ganz klar. Also das ist schon, diese Würze ist schon auch da.
Ja, ganz hinten dran, genau.
Ja, und am Anfang, wie diese Rundung aufmacht, ne, das sagt sofort einmal, okay, gut, das hat in Form gebracht werden müssen und das geht das ohne
richtig.
Holz nicht.
Wobei, ich finde, den Beginn bläst fast die Säure weg, aber hinten dran hast du es dann am Gespür.
Ja, aber ich finde, am Anfang macht es schon auf, aber dann bläst die Säure halt richtig durch. Ja. Und hinten raus spürst du halt, dass diese leichte Holzwürze noch da ist. Ja. Sehr schön gemacht. Gut. Es spürt sich so an, als könnte das aus Österreich sein.
Tell me more.
Wenn es aus Österreich ist, dann Blaufränkisch.
Mhm. Ja, was sonst? Ist aber nicht.
Ja, das, ich war mir auch nicht sicher, ob es, weil in meinem Kopf spielen zwei so Ideen. Das eine war, dass es was ist, wo wer sehr fein arbeiten kann, aber ein bisschen in die mediterrane Richtung geht.
Ja.
Oder dass es eben blaufränkisch ist und.
Und Burgenland, weil wärmer.
Und Burgenland, wärmeres Jahr.
Ja.
Also das waren so meine zwei Optionen gewesen. Aber das ist für mich nicht Nebbiolo.
Nein, es ist nicht Nebbiolo.
Und das geht für mich von der Struktur her, ist es auch nicht Syrah.
Ist richtig, ja.
Es könnte in Richtung Sangiovese gehen vom Feeling her.
Gehen wir mal in diese Richtung.
Ja? Ist es Sangiovese?
Sehr gut, ja.
Ja. Okay, weil das waren meine ersten zwei Ideen, waren so Blaufränkisch oder Sangiovese. Und das finde ich, kann beides sein. Weil
absolut. Wenn es mir das so blind hinstößt, würde es erstens zum Blaufränkisch gehen.
Ja. Nein, ich habe mir jetzt doch rein von der Nähe, muss ich zuerst Blaufränkisch sagen, bevor ich Sangiovese sage, einfach aus der Logik aus.
Ganz, ganz fair.
Was kannst du mal hinstellen?
Ja.
Okay, Sangiovese, ja, schön.
Mhm.
Das heißt Toskana.
Nein.
Oh, where are we?
Komm, das kannst du jetzt tatsächlich erraten.
Das kann ich jetzt erraten.
Ja. Wer macht einen schönen Sangiovese außerhalb der Toskana?
Aha. Chiara Condella.
Ja.
Oh, top. Sehr schön. Ja, gut. Mhm. Das macht natürlich total Sinn. Ja, super. Ist halt Leiwand.
Ist halt Leiwand.
Punkt. Ja.
Ist einfach Leiwand. Ja. So ist es halt, ganz einfach. Mhm.
Sehr, sehr schön.
Ja, ich war mir relativ sicher, dass du da hinfindest. Zumindest mit diesem letzten Tipp, das ist es Sangiovese, es ist aber eine Toskana. Aber
ja,
wer
genau,
macht denn das nun?
Da gibt es dann nicht mehr so viel. Ja, du musst nur das Hirn einschalten, richtig?
Das ist exakt.
Aber ich
so.
Finde, auch zu Sangiovese kann man ganz gut kommen.
Ich finde auch. Ich finde, das ist schon, also wir haben ja vor kurzem erst diskutiert, dass wir eigentlich viel zu wenig Sangiovese trinken.
Ja.
Ich habe das zum Anlass genommen, wieder ein Sangiovese mitzunehmen. Ja. Es geht einfach mehr davon drungen.
Korrekt.
Es kann einfach richtig gut sein. Und dass Sangiovese unbedingt aus der Toskana sein muss, das sagt ja natürlich keiner.
Richtig.
Natürlich kommt sie im Normalfall eher aus der Toskana, aber wir sind heute in Predappio, in der Emilia-Romagna, und du hast vorher schon wundervoll gecallt, welche Winzerin das ist oder welche Winzerin das eigentlich nur sein kann, nämlich Chiara Condello.
Richtig.
Wir haben schon ein paar Berührungspunkte mit ihr gehabt und ich habe das jetzt einmal zum Anlass genommen, mir wirklich alle ihre Weine genauer durchzuschauen und ein bisschen schauen, ob ich Jahrgänge auch kriege, verschiedene.
Ja.
Das war tatsächlich möglich und ich habe mir gedacht, ja passt, über die muss ich auf jeden Fall reden, über diese Winzerin.
Was ist denn das für ein Jahrgang?
Das ist 2020.
20, okay.
Mhm. Ja, genau.
Ja,
der aktuellste Jahrgang, der heraus ist, ist 21. Ich habe geschaut, ob ich ein bisschen zurückgehen kann. Und 20 ist der offenere, der zugänglichere Jahrgang von den zwei. Mit 21, müsste, also das müsste die wirklich, das hätte ich vor 5 Tagen aufmachen müssen.
Ja.
Und ich, das will noch nicht so ganz. Also das ist einfach, das sträubt sich aktuell nur ein bisschen zu viel.
Ja.
Dieses eine extra Jahr tut den Tanninen da gut und 2020 ist im Vergleich zu 21 einfach ein bisschen das angenehmere Jahr.
Mhm.
21 hat auch ein bisschen mehr Trockenheit gehabt. Und deswegen haben wir 20 und welcher Wein das genau ist, das erzähle ich dann nachher noch. So, Michi, Chiara Condello, was weißt du von ihr?
Naja, die Basics halt, dass sie der Shootingstar in Predappio ist, dass es nicht wirklich wahnsinnig viele Leute gibt, die da sonst noch das gescheit angängen.
Richtig.
Und das war es dann. Also so viel weiter in die Geschichte rein bin ich nicht. Ich weiß nur, dass sie sehr gefeiert worden ist, schon vor 3-4 Jahren, so
ja, genau.
Das erste Mal, wo das so in den Tee gekommen ist. Und das halt einfach einerseits bei den ganzen italienischen Winzerinnen und Winzern sehr gepusht worden ist. Also ich habe das auch ich glaube, es war im Barolo selber getrunken, also im Piemont habe ich das mal auch offen auf einer Karte gesehen, was auch schon dafür spricht, dass das in der Community sehr gefeiert wird, weil sonst stößt da nicht was außerhalb vom Piemont offen auf eine Karte.
Stimmt,
geht
ja.
Eigentlich
gerade
gar
im Piemont. Ja.
Richtig. Und das war es aber. Meine Berührungspunkte sind sonst dann relativ zu Ende. So ein bisschen in welche Richtung sie arbeitet, aber that's it.
Sehr gut, dann kriegst du jetzt einmal die ganze Geschichte von ihr
erzählt.
Wer heute was über die Chiara liest, über die Berichte über sie, über dieses sehr in die Höhe gehobene, das jetzt angefangen hat, wie du gesagt hast, vor ein paar Jahren, der kann nicht glauben, dass es eigentlich schon immer klar war, dass die Chiara Winzerin werden will, dass sie eigentlich immer dafür bestimmt war. Die Chiara wächst großteils im Dorf Meldola in der Region Predappio auf, ganz in der Nähe von ihren Großeltern, also ihre Mama kommt von dort. Ihr Großvater mütterlicherseits hat auch einen kleinen Weingarten und nimmt die Chiara oft mit raus in die Reben. Also immer, wenn sie zu Besuch sind bei den Großeltern, weil sie hat nicht immer dort gelebt, dann sind sie draußen in den Reben. Und als Kind, hat sie gesagt, hat sie das schon sehr, sehr genossen, diese Zeit in der Natur und das Draußensein und das mit den Großeltern natürlich draußen sei, die Freiheit, die so dieses Landleben bringt. Das ist ja doch was anderes, als wenn sie in der Stadt aufwächst. Und ihr Papa ist mindestens so vernarrt in das Thema Weinbau wie ihr Großvater, wenn nicht nur erheblich mehr, wenn wir uns ehrlich sind. Der wächst aber als erstes von 8 Kindern in einer recht einfachen süditalienischen Familie auf und deswegen hat er sich diesen Traum vom Winzer da sein nicht von Anfang an erfüllen können. Also hat er zuerst einmal ein paar Jahre lang wirklich Geld erarbeiten müssen, damit er überhaupt irgendwas in die Richtung machen kann, damit er sich überhaupt irgendwas leisten kann. Es waren keine Weingärten in der Familie oder sowas in die Richtung. Das war einfach so sein Wunsch von Anfang an. Das hat ihm immer gefallen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er sich seinen ersten Weingarten dann wirklich kaufen kann, aber zum Glück war er in seinem Arbeitsleben recht erfolgreich. Zuerst als Immobilienmakler in Bologna, also er ist von Süditalien hochgegangen nach Bologna, dann im Bankenwesen. Hat er gut Geld verdient. Und in Bologna hat er seine Frau, die Juicy, kennengelernt. Und die kommt aus einem kleinen Dorf in Predappio und ist eben auch in die Stadt gezogen, also auch nach Bologna gezogen. Jetzt wissen wir natürlich, in Italien war die Landflucht nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr groß. Das heißt, viele von den jungen Italienern sind in die 50er, 60er, 70er in die Städte gegangen.
Ja.
Einfach, weil du das Gefühl gehabt hast, du kannst was erreichen und am Land kannst du gar nichts mehr tun. Jetzt war es aber so, dass manche dann wieder zurückgekommen sind. Und für Chiaras Papa, den Francesco, hat es nur einen Ort gegeben, wo er hin wollte, in den er sich ein bisschen verliebt hat, genauso wie er sich in seine Frau verliebt hat, und zwar die Region Predappio. Mhm. Also der war dort, das ist die Heimat seiner Frau natürlich, ja. Kommst da schon mal einen Bezugspunkt dazu. Außerdem gibt es da unendlich lange Weinbaugeschichte, die den Francesco auch sehr fasziniert hat. Das ist die erste Region innerhalb von der Emilia-Romagna, wo es Weingesetze gegeben hat, genau seit 1383, also schon seit Ewigkeiten, wo es ganz genau reingeschrieben haben, wie sie Wein machen müssen damals. Und dementsprechend schon einfach eine sehr, sehr, sehr lange Tradition. Schon zu Zeiten von den Römern ist da fest Wein anbaut worden, sehr, sehr viel Wein anbaut worden. Und am Land vom Conde Family Estate, also von dem Weingut, das der Francesco dann später gründen sollte, gibt es Überreste einer römischen Villa und einem Weinkeller. Das heißt, da war schon immer Wein. Und das war auch so ein Punkt, das ihn Francesco einfach interessiert hat und dem taugt hat. Mhm. Er wusste, das war schon immer da, das gehört genau daher und er gehört auch genau daher eigentlich.
Ja, macht Sinn.
Ja. Außerdem ist die Appellation Predappio klimatisch sehr vorteilhaft gelegen. Also auch das hat er sich damals schon angeschaut gehabt. Du bist so auf den Ausläufern der Apenninen, du bist direkt zwischen den höheren Bergen und dem Meer, du bist in so ein bisschen einer kühleren Tasche klimatisch. Mhm. Das hilft natürlich auch, wenn du in Italien bist. Natürlich im Vergleich zu anderen Regionen in Italien, ne? Also kühl woanders ist natürlich was anderes, aber für dort ja. Da hast du einfach dieses leicht kühlere Klima, das hilft da. Und so kommt es 2001 dazu, dass sie die Condellos, das allererste Stück Land samt Haus, in Predappio kaufen haben können. Da hat der Francesco mit seiner Frau genug gespart gehabt. Und damit haben sie das Family Estate, wie es die Chiara nennt, unter dem Namen Conde gegründet. Und von da an, von der Gründung an, vergrößert der Francesco das Weingut und die Rebflächen, wann immer sie die Chance ergibt. Also der ist wirklich darauf aus, dass er sich da sein eigenes Weingut aufbaut und größer wird und wächst und möglichst viel von dieser Region auch mit ins Family Estate mit reinnehmen kann.
Aber er ist zu dem Zeitpunkt noch arbeitend im
Bankwesen? Das war so ein fließender Übergang quasi. Okay. Also sobald er genug Sport gehabt hat, dass sie wirklich dort was kaufen können, ist es dann Family Estate und sie schauen, wie es da einfach wirtschaftlich das hinbiegen können. Okay. Genau. Und so hat der Francesco es auch wirklich geschafft, dass sie heute so gut wie alle Flächen, die zum Estate gehören, rund um dieses erste Haus haben. Also das heißt, er hat einfach sehr, sehr viel zusammengekauft, immer rundum, immer dann, wenn irgendwelche alten Winzerinnen und Winzer aufgehört haben, immer dann, wenn es eine Möglichkeit gegeben hat, hat er was genommen, was angrenzt irgendwie. Mhm. Mittlerweile sind es gar nicht so wenig Hektar, und zwar um die 100.
Wirklich?
Ja, ganz genau. Aber das ist die ganze Fläche, inklusive Häuser mittlerweile. Und inklusive Wald, also 50% von dieser Fläche sind nur Wald, die nicht angegriffen werden, die natürlich betreut werden, aber nicht angegriffen werden. Und das hat auch was damit zu tun, dass der Francesco grundsätzlich das Predappio sehr dafür schätzt, dass es so schön umgeben ist von Wald und so viel Biodiversität es dort rundherum. Dann gibt es ja immer sehr viele Naturschutzgebiete und sogar einen Natural Park dort in der Gegend. Und das ist einfach unberührter als andere Teile von Italien. Mhm. Und der Francesco hat gesagt, wenn ich da irgendwas dafür tun kann, dass das so bleibt, dann kaufe ich dieses Land und keiner greift es an. Super, optimal. Mhm. Und so hast du halt von diesen 100 Hektar natürlich wirklich 50% Reinwald und der Rest ist aufgeteilt mit unterschiedlichen Flächen. Mhm. Von insgesamt 24 Besitzerinnen und Besitzern hat er über die letzten 25 Jahre hinweg Land gekauft und da merkst du wieder dran, wie klar strukturiert das eigentlich ist. Mhm. Und er hat halt wirklich gesammelt immer. Immer geschaut, was er kriegen kann, wie sich das ausgeht und so weiter. Und immer geschaut, wie geht es sich gerade finanziell aus. Olivenhaine haben es natürlich auch, die Condellos, so wie man das als guter italienischer Betrieb hat. Mittlerweile, brauchst du eigentlich. Mittlerweile machen sie also dementsprechend auch Olivenöl. Und es gehört außerdem ein relativ stattlicher Agriturismo-Betrieb zum Estate dazu. Ganze 18 Zimmer haben sie.
Ah ja.
Mhm. Und drei Villen, also drei Häuser, die es vermieten, die der Francesco alle eigenhändig renoviert hat und die jetzt ganzjährig Gästen offen stehen. Also sie haben wirklich, das ist sehr, 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 sehr schön einfach gestaltet, weil du sitzt da in der Mitte von diesem ganzen Land, es gehört alles dazu, du kannst dich da frei bewegen und du hast diese in diesem alten Haus renovierte Zimmer und dann die drei Villen, die du extra nehmen kannst als Family. Es klingt schon sehr,
das klingt
sehr, sehr schön.
Sehr richtig, ja.
Voll. Schaut auch sehr schön aus, muss ich ehrlich sagen. Predappio ist jetzt keine große Tourismusregion, wie zum Beispiel Teile von der Toskana sind. Dementsprechend ist das Ganze rundum recht authentisch geblieben, sagt die Chiara. Was die Leute aber durchaus in die Region bringt, ist Wein, vor allem von den Condellos auch. Und die Condellos verstehen sie da in dieser Hinsicht auch wirklich als Botschafter von Predappio. Mhm. In vielerlei Hinsicht, einerseits touristisch, andererseits im Bereich Wein. Aber weiter in der Geschichte von der Chiara. Während das Landleben als Kind durchaus seine Vorteile hat, wird es halt dann schwierig, wenn man an die Uni gehen will. Ja. Da gibt es halt absolut gar nichts. Und die Chiara wollte an die Uni gehen. Die hat sich selber eigentlich nicht am Land gesehen, die hat sich selber eigentlich nicht in diesem Familienbetrieb gesehen. Das war eigentlich der Traum von Papa. Mhm. Und sie hat schon diese Liebe dazu mitgekriegt, auch zum Weinbau und so weiter. Aber sie wollte eigentlich einmal ihr eigenes Ding machen. Also hat sie dem Predapio komplett den Rücken gekehrt und ist nach Mailand gezogen. Also gar nicht Bologna oder näher, sondern gleich rüber.
Gleich weg,
ja. Nach Milano, genau. Und hat an der Bocconi, sehr prestigereiche Universität, Wirtschaft und Management studiert. Also voll eine ins
ich
Business.
Ich möchte Beraterin werden, yes.
Exakt.
Starterpack und let's go.
100%. Hm. Zwischendurch war sie mal wieder in der Welt unterwegs, immer mal wieder, mal in Belgien, mal in Singapur, mal irgendwo dazwischen drinnen, hat einmal sein Auslandssemester gemacht und alles Mögliche. Und sie hat zwar so diese Liebe von den Großeltern und den Eltern zum Weinbau mitgekriegt und verstanden, aber sie selber halt einfach nicht da drinnen gesehen, hat sie gesagt. Hm. Als die Chiara dann schließlich ihren MBA in International Management abgeschlossen hat und ihre Unilaufbahn damit offiziell beendet war, also bis zum MBA für ihre quasi die ganze Zeit unterwegs gewesen, genau, da war es schon fix, dass sie 3 Monate nach dem Abschluss bei einer Consulting Agency anfangen.
Natürlich, das war klar. Erstmal zu Deloitte, dann KPMG. Was macht man halt so?
Genau, das war so ihr vorprogrammierter Weg
Partnerin
eigentlich.
Partnerin bei McKinsey.
Exakt. Sie hat dann erst einmal einen Graduation Trip gemacht, also war unterwegs nach dem Abschluss und hat sich da ein bisschen Ruhe gegönnt. Man musste halt dann trotzdem durch diese ganzen Prüfungen und so weiter durch und da war sie froh, dass es einmal vorbei war. Und danach ist dann gut erholt zu ihren Eltern im Predapio gekommen, um sie ein bisschen zu unterstützen, brave Tochter halt. Und war eigentlich für einen Monat, hätte sie dort sein sollen, war geplant. Und dann hat sie sich gedacht, ah, weißt du was, ich bleibe einfach den ganzen Sommer 2012 dort. Es fängt erst in 2 Monaten an oder sowas in Richtung, ich habe ja keinen Stress. Und dann war die Lese.
Die Chance hast du wahrscheinlich auch nie wieder.
Ja, so genau, dass du wirklich einfach dort mithilfst und mitarbeitest und so. Und dann war die Lese und da kannst du eigentlich auch nicht gehen. Und dann ist halt für die Lese auch noch geblieben. Und während dieser Wochen, die sie da im Predapio verbracht hat, ist ihr immer klarer geworden, oh shit, das ist der Ort, wo ich sein will. Jetzt hast du natürlich eigentlich ein ganzes Leben vorbereitet gehabt. Ne? Ja. Alle Wege gelegt, Top-Position gesichert, startet eigentlich jetzt los, das richtige Leben, und dann kommt es drauf. Nein.
Doch nicht.
Das ist es nicht. Es kann es nicht sein, es darf es nicht sein. Sie hat sich komplett in die Arbeit im Weingarten und im Weinkeller verliebt, hat sie gemeint. Das war einfach dieses Handwerkliche, das war so ein starker Kontrast zu dem, was sie studiert hat. Also hat sie einfach den Job bei der Consulting-Firma abgesagt, hat gesagt, sorry Leute,
Komm nicht.
Ich bleib da.
Ja, vor allem, der hat sicher mehrere Runden Bewerbungsgespräche.
Ja, du musst einmal reinkommen in diese Sachen.
Also, dass du reinkommst, das ist schon, das ist nicht einfach so, ja gut, du hast jetzt da dein Studium fertig und das ist dein Anfangsjob, sondern wenn du in diese Consulting-Richtung so richtig gehen willst, und das klingt so, als würdest du da richtig eine wollen haben, dann musst du da Vollgas geben. Und da hast du schon 5 Runden Bewerbungsgespräche hinter dir.
Du hast schon diverse Praktika hinter dir alles.
Genau.
Mhm, ja. Und dann sagt es, nein.
Geil.
Goodbye, Consulting-Welt. Sie hat sich selber zu Beginn allerdings nur ein Jahr gegeben. Sie hat am Anfang gesagt, ich schaue mir das jetzt einmal ein Jahr an und dann schaue ich nur einmal, ob das wirklich meine Welt ist, hier im Predapio oder hier im Weinbau, bevor es dann zurück in diese echte Welt geht. Also am Anfang war es halt sehr vorsichtig und hat gesagt, boah, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss da bleiben. Schauen wir mal, wie es in diesem Jahr rennt.
Nein, weil sonst sagst du, nach dem Jahr steigst du halt da rein. Fangst
geht
halt
sie
da
auch
an,
noch
geht,
aus.
Geht immer noch irgendwie. Ja. Ja. Das kannst du wahrscheinlich in dieser Consulting-Bubble sogar positiv verkaufen, dass du sagst, ja,
dann
mein Gap hier gemacht im Weinbau. Weil
ganz genau, das Family Estate aufbaut.
Ja, genau.
Ja. Aber sie ist halt einfach nie dazu gekommen. Während dieses ersten Jahres hat die Chiara dann einerseits fest im Familienbetrieb mitgearbeitet und hat halt dieses Thema Wein trotzdem nochmal ganz neu lernen müssen, weil nur mit Jugend- und Kindheitserinnerungen kommst du halt nicht durch.
Ja.
Du hast am Schluss halt einfach dieses, du weißt schon ungefähr, was so ein bisschen im Weingarten zum Tun sein könnte, aber du hast halt die ganzen Details und alles, was irgendwie Biologie, Chemie und so weiter angeht, du hast ja keine Ahnung davon. Und auch diese ganzen Arbeitsschritte. Du musst das einmal alles neu lernen. Ihr Papa, der hat sie schon immer zu Weingütern mitgenommen und in Weinregionen mitgenommen, also auch Urlaube rundum geplant, eh der Klassiker.
Ja,
ne? Und vor allem, bevor er halt ein Weingut gehabt hat, hat er das halt ganz, ganz stark
genau,
gemacht.
Genau, dann musst du das anders ausleben. Ne?
Ja, exakt. Aber ihr Papa hat auch in dieser Zeit dann nochmal die Chance genutzt, der Chiara möglichst viele richtig spannende Betriebe zu zeigen und sie überall hinzubringen und so weiter. würde ich genauso machen als Papa. Wenn ich will, dass mein Kind da bleibt, dann sage ich, okay, passt, wir fahren ins Burgund, wir fahren da hin, wir fahren da hin. Und genau das haben sie gemacht. Und die Chiara hat dann tatsächlich während dieser Zeit, während dieses Jahres an einem Betrieb in Nuit-Saint-Georges, also im Burgund, gearbeitet. Vor allem im Weingarten allerdings, weil du kannst das halt nicht überall einsetzen, weil es halt keine Vorbildung hat quasi. Mhm. Aber das hat ihr recht taugt. Also sie ist jetzt ja ein bisschen ins Burgund verliebt und in die burgundischen Weine. Das hat ihr schon sehr, sehr gut gefallen.
Macht auch Sinn.
Macht sehr viel Sinn, gell. Aber zum Glück war es nicht so sehr ins Burgund verliebt wie ins Bretapio. Mhm. Also sie hat schon auch gemerkt, Alter, das ist das, wo ich sein will. Das ist wirklich dieser Ort. Und nach diesem einen Jahr war es also glasklar für die Chiara. Ein Zurück gibt es nicht, aber es gibt durchaus ein Vorwärts. Als sie also das nächste Mal nach Mailand gegangen ist, war es, um Önologie zu studieren. Weil die Chiara macht das nicht einfach so. Wie Chiara sagt, ich muss mir da jetzt schon ein bisschen Bildung nochmal holen, let's go.
Wenn du bis MBE voll durchziehst und da alles schon auf Schiene hast, dann sagst du, naja, wann dann... Schau ich mir das gescheit an und mach genau. Da Studium und gehen wir.
Nein, sie hat einfach das Gefühl gehabt, sie braucht ein tieferes Wissen. Ja, also sicher. Sie muss das nochmal auf einer tieferen Ebene verstehen, als nur die Handgriffe und so weiter. Mhm. Weil das kannst du in einem Jahr schon ganz gut lernen. Was nicht so gut geht, ist halt alles, was irgendwie jetzt im Detail Biologie, Chemie und so weiter ist. Ja, klar. Und dementsprechend warst du ein paar Jahre lang nebenbei, hat nebenbei Önologie studiert, hat das aber nie abgeschlossen.
Ah, okay.
Sie hat halt irgendwie ein, zwei Prüfungen oder sowas in Richtung vom Schluss, hat es einfach nie gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt hat sie dann schon das Gefühl gehabt, okay, passt, ich weiß alles, was ich brauche. Mhm. Es ist halt schon auch so, dass sie gesagt hat, am Schluss war die Praxis einfach wichtiger. Mhm. Aber es war für sie sehr, sehr gut, dass sie sich nur mal in dieses Önologie-Thema so auch theoretisch eingelesen hat.
Ja, sicher.
Und sie hat halt diese ganzen, also sie hat gesagt, Chemieprüfung, Bioprüfung, nichts ist ja Sport geblieben und das war am Schluss auch wichtig, dass sie es gemacht hat.
Ja, gibt es sicher einfach Sicherheit, dass du halt das Fundament hast in irgendeiner Form. Ja.
So ist es. Sie hat gesagt, insbesondere die Besuche an anderen Weingütern waren es, die sie ja nochmal nicht nur viel wissenstechnisch weitergebracht haben, sondern auch sehr, sehr inspiriert haben. Also das war schon auch so dieses... Was geht denn da alles da draußen in dieser großen, weiten Weinwelt und was kann man denn alles machen? Und ich meine, wenn du in deinem ersten Jahr mit echten Berührungspunkten in der Weinwelt gleich mal im Burgund landst, dann.
Das ist nicht so schlecht, der Start, ja.
Dann hast du einmal grundsätzlich sehr schöne Bezugspunkte. Und dieses Verkosten und Diskutieren mit anderen Winzerinnen und Winzern war das, wo sie wirklich am meisten Wissen mitgenommen hat. Du siehst halt am Schluss einfach, was alles möglich ist, wenn es dann am Schluss in deinem Glas landet. Wenn es dann am Schluss in deinem Glas landet. Und das war einfach das Spannende. Ich habe ein kurzes Zitat von der Chiara drinnen, das ich sehr süß gefunden habe. Sie hat gesagt, as a winemaker, you don't just cultivate wines, you also have to cultivate relationships and that's the most important part. Und das hat es eigentlich von oben bis unten und von vorne bis hinten immer durchgezogen.
Ja,
dieses
sicher, die
Beziehungen
die
aufbauen.
Beziehungspflege ist schon wichtiger.
Genau. Schon 2015, also während sie nur studiert hat, 2012 ist sie halt zurückgekommen, diesen einen Sommer, und dann ist sie halt einfach geblieben. Und schon 2015, während sie nur studiert hat und bei Conde eben fest eingespannt war, weil da hat sie einfach von Anfang an dann mitgearbeitet im Weingut, wo es auch immer gerade wen braucht haben und wo es auch immer passt hat, hat sie für die Chiara die Chance ergeben, einen Schritt Richtung eigene Weine zu gehen. Das ist eigentlich relativ bald. Mhm. Nachbarn wollten auf ihrer Rebfläche einen rund 40 Jahre alten Weingarten ausreißen. Und normalerweise hätte der Francesco Condello da zugeschlagen und hätte gesagt, gib das zu meinem Estate. Das Problem war, dass genau zu dem Zeitpunkt er gerade das Haupthaus renoviert hat, damit die Zimmer vom Agriturismo da reinkommen. Das heißt, er hat einfach kein Budget gehabt. Mhm. Und er hat gesagt, das tut mir jetzt schon ordentlich weh, dass da die den schönen alten Weingarten ausreißen wollen, aber ich kann halt gerade nicht. Geht sich einfach nicht aus. Die Chiara allerdings hat das nicht ganz auf sich sitzen lassen können. Das war so ein schöner alter Weingarten. Sie hat den sehr gut gekannt selber, weil sie halt viel in den Weingärten rundum gearbeitet hat, wie schon gesagt. Condellos haben das alles immer in so einem großen Kreis rund um das Estate selber. Und dementsprechend hat sie halt alles rundum sehr, sehr gut gekannt. Und so hat sie dann gesagt, weißt du was, bei mir geht sich das irgendwie aus, ich kaufe mir den jetzt.
Ah, okay.
Und das war gar keine kleine Parzelle, das waren so um die 3 bis 4 Hektar. Also richtig, richtig groß. Und 40 Jahre alt war Sangiovese natürlich.
Ja, geil.
Und hat gesagt, das muss ich machen. Es geht nicht anders. Sie wird oft gefragt, ob es da irgendein Family-Drama gegeben hat, weswegen sie jetzt ihre eigene Linie gegründet hat und ihre eigenen Weine macht, weil das ist so diese erste Erwartung. Und die Chiara muss da immer recht lachen. Sie arbeitet natürlich noch immer für Conde heute. Also sie macht ihre zweite Linie nebenbei und macht die mit. Aber das wissen die meisten einfach nicht. Die meisten glauben halt, ihr Weingut ist Chiara Condello und es gibt rundum gar nicht so viel. Ja. Erst wenn du dich dann tiefer damit beschäftigst, checkst, okay, passt, da gibt es ein Familienweingut zusätzlich oder so.
Ja, ich nicht checkt. Also, man kennt halt den Namen Chiara Condello, weil die Weine halt aufpoppen und that's it. Und
ja.
Das auf das kommst du ja gar nicht. Also ich finde, das kommt auch gar nicht. Also ich habe sicher ein, zwei Berichte dazu auch gelesen, weil ich damals halt, wie ich das erste Mal im Glas gehabt habe, auch wissen wollte, was das genau ist und wer das ist. Und das ist eigentlich gut erzählt, die Geschichte, also dass das gar nicht so rüberkommt. Also es bleibt ein bisschen im Dunkeln. Ne?
Ja, spannend. Genau. Also wenn du dir dann längere Interviews mit der Chiara anschaust, dann kommt es immer vor. Hm. Aber die meisten Leute anders halt einfach nicht. Ne?
Nein, und die meisten, also gerade wenn du schnell mal suchst, schaust halt bei den Händlern, was die so schreiben und was da so dazu steht. Und da kommt es nirgends vor. Ja. Logisch, weil die verkaufen ja auch Chiara Condello und nicht
Conde. Exakt. Also null Drama, gar kein Drama, sondern einfach ein alter Weingarten, den die Chiara halt nicht wegkommen wollte, sondern retten wollte. Und weil die Chiara ein Mensch ist, der immer sagt, wann schon, dann schon, hat sie sich im gleichen Jahr dann nur eine zweite Parzelle dazu geholt, weil jetzt war es auch schon wurscht. Und das war der Lucele. Und aus dieser Parzelle stammt auch unser Wein hier heute. Also das ist tatsächlich dann ein Lagenwein.
Sehr schön.
Mhm. Damit hat es innerhalb von einem Jahr schon so um die 4,5 Hektar gehabt für ihr eigenes Weingut, also für ihre eigene Linie. Sie macht das ja wirklich unter ihrem eigenen Namen, das heißt, das ist nicht Teil von Conde, sondern das ist wirklich Weingut Chiara Condello, auch wenn es dort arbeitet, wo natürlich das Conde-Weingut auch die Weine macht. Also das ist alles im gleichen Keller. Das war der große, große Vorteil, hat die Chiara gesagt. Das war so ein riesengroßer Bonus, weil ansonsten hätte sie sich einfach die Fläche nicht leisten können.
Ja.
Wenn es da jetzt irgendwie eine Kellerfläche kaufen hätte müssen, bauen hätte müssen, anmieten hätte müssen,
ja, Geräte,
war das finanziell ganz anders gewesen. Und so kannst du es, Fasseln und so weiter, sie sich selber gekauft.
Ja, okay. Ja,
aber weil es halt sehr spezifische Wünsche gehabt hat von Anfang an, weil Chiara hat von Anfang an halt schon das Gefühl gehabt, sie weiß sehr genau, was sie machen will.
Hm.
Und das hat sie eigentlich gar nicht so stark geändert. Also sie macht das im Prinzip jetzt die letzten 10 Jahre sehr, sehr ähnlich, aber dazu kommen wir eigentlich gleich dann. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie hat sich zwar ihre eigenen Gebinde anschaffen müssen, aber der Großteil der Maschinen, der Großteil der Geräte und so weiter kann natürlich einfach eins zu eins verwendet werden. Mhm. Und es war zum Glück im Condi Estate einfach genug Platz, also im Keller genug Platz, sodass sie da gut anfangen können mit ihrer 4,5 Hektar. Das war eigentlich ganz, ganz super von Anfang an. Ganz alleine hat sie übrigens nicht gestartet. Die Alessandra Fiorini, genannt Lalla, was sie unendlich süß findet, war quasi von Anfang an der Seite von der Chiara. Das ist die Tochter von der besten Freundin von der Mama von der Chiara, also kommt aus Predappio. Und im Gegensatz zur Chiara hat die Alessandra von Anfang an schon gewusst, dass sie Winzerin werden will. Gut, ich meine, beide Eltern sind Soms. Also sie kommt aus einer Sommelierfamilie und die Lala ist zwar 4 Jahre jünger, aber nachdem sie von Anfang an schon gewusst hat, was sie machen will, war sie zu dem Zeitpunkt, wo die Chiara dann angefangen hat, schon fix fertig ausgebildete Winzerin.
Ja.
Und hat dann gemeinsam mit der Chiara angefangen, die Chiara Condello Weine zu machen.
Ah, cool.
Also sie waren von Anfang an zu zweit da drinnen eigentlich. Und das Timing war eigentlich perfekt. Plus für die Chiara war es eigentlich logisch, wenn du einer von deiner besten Freundinnen mit dir Wein machen will, dann machst du das.
Na sicher, ja, viel Geld.
Und sie sagt, sie kann sie echt einfach, also sie kann sich das ohne die Lala nicht vorstellen, weil sie, also die Chiara ist so ein bisschen auf der kreativen Seite, 15.000 Ideen und die Alessandra sorgt dafür, dass dann die Paletten rausgehen.
Ja, sehr gut, das brauchst du
auch.
Ja.
Und das ist halt auch sehr hilfreich. Plus, sie ist ausgebildete Winzerin, das heißt, sie ist sowohl im Weingarten, also während der Lese zum Beispiel im Weinkeller immer mit dabei, die teilen sich das eigentlich komplett locker auf und die großen Ideen von der Chiara können es dann einfach beide gemeinsam gut umsetzen. Und sie sagt, das ist so wertvoll.
Ja.
Also, wenn wir von der Chiara Condello reden, dann müssen wir auch von der Lala reden.
Sehr schön.
Als die Chiara zu ihrem allerersten eigenen Weingarten kommt, ist eigentlich von Beginn an ganz, ganz klar, welche Philosophie sie verfolgen möchte. Im Zentrum von ihrem Schaffen stehen ganz klar zwei Dinge. Und zwar einerseits Region Predappio, in die sie sich so stark verliebt hat, mit all ihren Eigenheiten. Und zum anderen die Rebsorte Sangiovese. Es gibt nichts anderes. Die Chiara hat ausschließlich Sangiovese-Weingärten. Das Predappio ist, wie schon erwähnt, sehr, sehr klein und zwar richtig klar, mir war das nicht bewusst. Es werden nur rund 300.000 Flaschen Predappio-Wein hergestellt im Jahr. Also das ist winzig.
Es ist wirklich winzig.
Absolut. Und die Appellation bietet aber großartige Bedingungen, um Sangiovese anzubauen. Das ist die einzige italienische Region oberhalb der Apennini, also oberhalb der Apenninenberge, wo diese Rebsorte auspflanzt wird. Der Rest ist nur herunten. Also es gibt oberhalb einfach gar keine anderen Sangiovese-Weingärten.
Ja gut, weil die Leute Angst gehabt haben, dass es nicht reif wird.
Richtig, genau.
Sehr logisch.
Und im Predappio haben sie sich vertraut, aber im Predappio haben sie eine andere Variation von Sangiovese, eine spezifische, und zwar Sangiovese Piccolo. Und der ist, wie der Name schon sagt, klarbäriger. Die Trauben selber sind kleiner, Die Beeren selber sind kleiner. Du hast dafür ein höheres Skin-to-Juice-Ratio, sagt die Chiara. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich geil.
Ja.
Am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig. Der ist halt dort super gewachsen. Aber weniger Menge. Das heißt, die großen Winzerinnen und Winzer haben gesagt, pff, so ein Scheiß, interessiert uns nicht. Aber die kleinen Winzerinnen und Winzer, die so ein bisschen mehr auf Qualität gesetzt haben, haben sehr schnell gesehen, das macht Sinn.
Ja.
Dementsprechend gibt es dort in den Weingärten von der Chiara nur Sangiovese Piccolo.
Mhm.
Also nur diese spezifische Variation. Die Chiara hat mit ganz, ganz, ganz viel Begeisterung darüber gesprochen, wie wichtig ihr terroirbetonte Weine sind. Das hat sie schon in Burgund gelernt, das hat sie in Bretapio gelernt, das hat sie überall dort gelernt, wo es sonst auch noch war. Und Sangiovese ist für sie genau das. Das kann absolut terroirbetonter Wein sein, also eine transparente Rebsorte, wie sie das genannt hat. Und ich finde, man sieht super gut. Weil Le Lucelle, also der Weingarten selber, steht auf Kalkstein.
Ja.
There it is. Sehr, sehr transparent.
Das kommt komplett durch, Herr.
Absolut. Böden gibt es in Bredapio hauptsächlich zwei verschiedene. Zum einen halt wirklich so ein Ton-Lehm-Kombinat. Mhm. Und zum anderen Spungone. Das ist Kalksandstein, also genau das, was wir da jetzt auch im Glasl haben. Der ist so ungefähr vor 3 Millionen Jahren entstanden, als das Gebiet einfach nur im Meer war. Also so ganz klassisch dieses maritime Kalkgestein, das wir da als Boden haben. Und Biodiversität ist natürlich auch ein ganz großer Stellenwert und den würde die Chiara einfach auch. Und Biodiversität hat bei der Chiara auch einen ganz großen Stellenwert, einfach weil die Region so viel hergibt davon und sie das einfach nicht unterbrechen will. Sie hat gesagt, sie hat einfach geschaut, was kann diese Region und wie kann ich das möglichst stützen und nicht das Ganze zusammenhauen, was ich da schon kriege.
Ja.
Ist ja super.
Ja, du musst es nicht immer neu erfinden, wenn das schon da war.
Ja.
Ist oft auch, wenn es eh noch da ist, wenn es nie eine ganz arge Industrialisierung gegeben hat, dann geht es gar nicht darum, dass ich das neu aufbauen muss oder neu erfinden muss, sondern einfach mehr um bewahren. Halt, ja.
So ist es. Und das ist halt so ganz, ganz, ganz an der Vorfront von dem, was die Chiara macht. Sie hat gleich von Anfang an biologisch gearbeitet. Das geht auch sehr, sehr gut. Bei einer sagt sie, sie haben einen großen Vorteil, dass es halt nicht unendlich nass ist im Normalfall. Mhm. Du hast eine sehr gute Belüftung, du hast dieses Klima zwischen Bergen und Meer. Das hilft da alles sehr dabei, dass biologisch sehr, sehr gut möglich ist. Deswegen auch das Family Estate Conde ist komplett bio.
Ah ja, okay. Mhm.
Das war von Anfang an klar. Auch ihr Papa hat das schon sehr früh verstanden und sehr früh getestet und gesehen, das funktioniert bei uns einfach, also machen wir es einfach so. Die Chiara selber arbeitet mittlerweile biodynamisch mit Präparaten, mit Tees, vor allem mit Pflanzen, die halt direkt vor Ort wachsen, also Löwenzahn. Daneben natürlich auch Schwefel und Kupfer, wo es gebraucht wird. Eklar sagt es auch, ist einfach so, manchmal brauchst du das. Aber dieses Thema Biodün war einfach ein weiterer logischer Schritt für sie. Sie probiert generell extrem viel aus im Weingarten. Also sie hat schon so ein bisschen dieses... Sie will immer Sachen testen, sie will immer Sachen anschauen, auch im Weingarten, gerade im Weingarten. Im Weinkeller eigentlich weniger. Da hat sie am Anfang ein bisschen probiert und jetzt ist es eigentlich sehr, sehr fix, was sie macht dort. Und sie sieht immer, wenn irgendwas in die richtige Richtung geht, okay, passt, das machen wir dann halt weiter. Und wenn sie in einem Jahrgang halt nicht passt, dann passt sie in einem Jahrgang halt nicht. Ist einfach so. Den Boden macht es nicht auf, das ist zum Glück einfach nicht notwendig dort bei ihr, sagt sie. Sehr praktisch. Ansonsten wird halt einfach viel mit der Hand gemacht. An dem Morgen, wo wir telefoniert haben, hat es zum Beispiel gerade die oberen Drähte aufgemacht, Triebspitzen gewickelt. Berner wird nichts abgeschnitten, sondern einfach gewickelt. Sagt, es ist einfach besser, es funktioniert besser. Und die Blätter bleiben dran. Es ist halt trotzdem Italien. Du hast trotzdem italienische Sonne. Das heißt, du darfst das nicht unterschätzen. Und die Blätter brauchst du einfach, damit die Beeren beschattet sind.
Ja, Schatten, den ich kriegen kann, nicht mehr.
So ist es, genau. Im Keller arbeitet sie eigentlich von Beginn an sehr, sehr ähnlich. Mit so ein paar kleinen Experimente hier und da. Alles wird natürlich spontan vergoren, eh klar. Temperaturkontrolle bei der Gärung gibt es, wenn dann, nur wenn es über 32, 33 Grad gehen sollte, passiert aber oft einfach nicht. Und wie schon erwähnt, arbeitet die Chiara nur mit Sangiovese. Es gibt insgesamt 3 Weine von ihr, einerseits den Bredapio Chiara Condello. Der stammt von verschiedenen Parzellen, die alle aus Tonerde bestehen. Das heißt, es ist quasi ihr Ortswein, also ihr Regionswein, der ist auch nach ihr benannt. Und das ist halt einfach wirklich ihre Version davon, wie sie das Bredapio sieht.
Hm.
Und der kostet so um die 20 Euro und rinnt.
Ja, ja, das ist richtig
also,
gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau, gerade wenn man sich das anschauen würde, gerade wenn wir in letzter Zeit Kommentare gekriegt haben zum Thema, er stellt sich immer der Weine vor die Teier sind. Wenn ihr Chiara Condello kennenlernen wollt, der ist perfekt dafür.
Ja, das
der
ist richtig
super.
Gut, ja.
Guter Saft.
Voll.
Und davon gibt es zum Glück auch eine gute Menge, weil das ist der Großteil ihrer Fläche. Dann gibt es den Le Lucelle und ich habe wirklich lang testen müssen, wie dieses Wort La Lucelle sagen muss. Die Chiara hat mir es, glaube ich, 15 Mal gesagt. Also Chiara, danke, ich bemühe mich. Das ist eben ihr Lagenwein, der liegt auf teils richtig kargen Spongone-Gestein, also auf diesem Kalksandstein. Das ist rund 0,8 Hektar groß, dieser Weingarten, diese Fläche. Der liegt auf einem Hang, auf rund 250 Metern Seehöhe, also gar nicht so weit oben. Und hat eben von einerseits dem Meer so ein bisschen diese Einflüsse vom Wind und andererseits kühler Wind runter vom Wald und von den Bergen auf der anderen Seite. Das heißt, es bleibt ein bisschen kühler. Und du hast im oberen Bereich von diesem Hang einfach nur Gestein. Ja. Also das wächst wirklich in diesen Steine. Und im unteren Bereich hast du mehr Auflage. Das ist ein bisschen sanfter. Da ist auch das Tannin von den Beeren unten ein bisschen sanfter. Und die Chiara hat gesagt, sie will grundsätzlich im La Lucelle eigentlich die Kombination aus den zwei Sachen haben, weil das macht am Schluss einfach diese Lage aus. Ja. Und dadurch hast du natürlich auch eine gute Menge von diesem Wein und du hast einfach diese Gesamtdarstellung. Also sie sagt, sie mag diese Balance. Aber in manchen Jahren gibt es eine Sonderselektion von ein paar Parzellen des La Lucelle, die ganz besonders schön sind,
okay,
aber nicht in allen Jahren. Also ab und zu ist es einfach so eine kleine Spülerei, da gibt es dann sehr, sehr, sehr wenig Flaschen davon. Ja. Und ich finde, der La Lucelle, so wie er da jetzt dasteht,
das
optimal.
Ist super, ja, voll.
Also das funktioniert auch sehr, sehr gut für mich.
Ich finde das gerade schön, dass das halt mit dieser Saftigkeit, mit dieser gewissen Dichte, die da ist, und dann, wo diese kargeren Parzellen weiter oben wahrscheinlich halt da durchfahren, dann,
ja,
das passt schon eigentlich
schön. Mit nur ein bisschen mehr Säure
schön.
Fast, ja, genau. Ja. Also ich finde auch, dass es einfach, es funktioniert genauso, wie es da jetzt da steht, sehr, sehr gut. Bei dem Wein gibt es teils ganz Traubenverarbeitung, teils wird gerebelt, es wird nie angequetscht.
Ja.
Die Mazerationszeit kommt immer ganz aufs Jahr drauf an, also ein bisschen der Anteil, wie viel Ganztraube ist und wie viel nicht. Da lässt sich aber einfach nicht einschränken.
Das aber das spürst du auch, finde ich, dass da ein bisschen Ganztraube drin sein muss, weil eben diese extra Frische dann einmal durchkommt.
Ich finde, das macht sehr, sehr gut so.
Voll.
Von Anfang an landet der La Lucelle immer im großen, gebrauchten slawonischen Eichenfass. Streng genommen ist es eine Predappio Reserve. Also bleibt rund 30 Monate im Fass, muss dann auch nur 6 Monate in der Flasche bleiben, bevor er dann am 1. September offiziell veröffentlicht werden darf. Des drittfolgenden Jahres nach der Lese natürlich. Klar. Das heißt, du musst insgesamt im Normalfall 36 Monate einrechnen. Manche Jahre, wie zum Beispiel das Jahr 2021, über das wir vorher schon ganz kurz diskutiert haben, released ja später.
Okay.
Weil es merkt, das braucht einfach mehr Zeit. Der 2020er mit seiner Zugänglichkeit ist am 1. September rausgekommen.
Ja.
Oder am 3., ich weiß es nicht. Aber halt im September. Kostenpunkt für den La Lucelle ist rund 55 Euro. Es gibt ihn auch zum Beispiel bei Pinard de Bicard und bei Wein & Co. Und den 2020er gibt es, glaube ich, nur mal bei Pinard de Bicard. Wein & Co. hat den 21er. Jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne deine Bewertung und dann erzähl dir noch mehr vom Jahrgang.
Ja, ich bin irgendwo bei einer 9,5.
Nice.
Also das ist schon richtig gut. Also kann ich sofort komplett austrinken. Super Wein. Kannst du auch noch natürlich weglegen, aber vor allem auch noch 2 Tage in der Karaffe haben und dann über die nächsten 2-3 Tage gemütlich jeden Abend der Glasl trinken.
Und es wird immer ein bisschen mehr Saft. Ne?
Voll. Ja. Also, aber ist jetzt schon vom Saft her halt richtig leibend. Das macht jetzt Spaß.
Genau. Also es hat jetzt, ich würde mal sagen, wie spät haben wir es denn? 5 Stunden ungefähr ist er offen jetzt. Plus, minus.
Ja,
und das hat einem gut dann. Ja. Genau. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Macht es einfach ein paar Stunden vorher auf. Haut es raus. Geht schon. Ja, ich bin punktetechnisch aber bei einer 9,5. Ich finde das einfach geil und das will dringen.
Ganz korrekt, ja.
Genau. Und wie schon gesagt, für alle, die einsteigen möchten in die Welt von der Chiara, schnappt euch gerne den Chiara Condello Predappio. Der macht euch sicher auch so viel Spaß.
Voll, das ist also in meiner Erinnerung noch ein bisschen zugänglicher natürlich.
Genau.
Vor allem vom Tannin her auch noch mal ein bisschen,
er braucht nicht so viel
weniger
Zeit.
Fordern, sagen wir mal so.
Yes.
Aber der Soft ist genauso Vollgas da, ja.
100% und auch die Säure ist schon da immer.
Ja,
also das macht die Chiara schon auch. Die kriegt es zusammen, dass der schon einfach ordentlich Druck hat, dieser Wein.
Ja, richtig.
Aber so saftig bleibt und halt trotzdem auf der Feinheit bleibt.
Insgesamt
Korrekt. Ist das dann niemals brutal.
Es ist ultra immer balanciert fein. Immer, ja.
Ja.
Voll.
Das macht jetzt Spaß. Also sowas trinke ich einfach gerne. Na gut, ein bisschen mehr war das Jahr 2020. Die Chiara hat gesagt, das war eigentlich relativ balanciert, was die Sonnenstunden angeht, auch vom Regen her. Es hat durchaus heiße Tage gegeben, aber keine ganz extremen Hitzespitzen. Und zwischendurch immer wieder unterbrochen von ein paar kühleren Tagen und Regen. Und das macht das Ganze einfach sehr, sehr, sehr ausbalanciert am Schluss. Sie hat auch gesagt, das war der Lockdown-Vintage. Das heißt, du hast natürlich auch für Erinnerungen dran, gerade Italien.
Ja, stimmt, ja.
Aber sie hat gemeint, sie hat das Gefühl, du hast so ein bisschen einfach gemerkt, dass die Luftqualität in der Emilia-Romagna besser war. Also sie hat gesagt, es war einfach besseres Licht, Sie hat das Gefühl gehabt, die Reben geht richtig gut in dem Jahr. Und sie weiß nicht, ob es von dem abhängt oder nicht. Aber sie hat das Gefühl gehabt, 2020, zumindest die Reben ist gut gegangen. Und es war eine sehr schöne Lese. Insgesamt dadurch einfach sehr, sehr, sehr viel Balance in diesem Wein drinnen. Du hast einerseits dieses Kristalline, du hast dieses ordentlich Säure und so weiter. Voll. Aber du hast da diese Wärme da drin am Schluss.
Eben. Voll. Das spürst du schon.
Absolut.
Schön.
Ja, insgesamt hat die Chiara jetzt 6 Hektar Rebfläche.
Oh, ist noch was dazugekommen?
Ja, ein bisschen was ist noch dazugekommen. Ich glaube, letztes Jahr, als gesagt, oder vorletztes Jahr, also vor kurzem erst, ist noch ein bisschen was dazugekommen. Nach wie vor alles Sangiovese Piccolo, nach wie vor alles im kleinen Predappio und das soll ja genau so bleiben. Also letzteres, glaube ich, zumindest flächentechnisch, wird ungefähr so bleiben. Mal schauen, wenn die Chiara sagt, da ist wieder ein schöner alter Rebfläche und da will irgendwer was tun damit, die wegtun, dann wird sie es wahrscheinlich doch schnappen, wenn es irgendwie ausgeht. Aber ganz grundsätzlich hat die Chiara gesagt, sie kann jetzt gar nicht einmal irgendwie von großen Projekten erzählen in der Zukunft, weil so wie es jetzt gerade rennt, gefällt ihr das eigentlich sehr, sehr gut. Mit ihren 6 Hektar hat sie wirklich Spielraum, hat sie wirklich viel Fläche, mit der sie was tun kann. Mit ihren Weinen, die auf 2 verschiedenen Bodentypen stehen, hat sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Freude. Mit der Lala macht sowieso gerade. Und sie arbeitet nebenbei eben auch noch einerseits im Weingarten, andererseits im Weinkeller, gemeinsam mit dem Kellermeister von Conde, sehr, sehr stark damit. Das ist auch spannend, das heißt, das wird ja auch nicht fad. Dann haben sie noch das Thema Agriturismo nebenbei und Olivenhaine und 100 Hektar. Also fad wird einer sowieso nicht, die Condellas. Aber ich glaube, es ist auch wichtig. Ansonsten, ich glaube, wenn der Chiara fad werden wird, dann wird es wahrscheinlich doch irgendwann mal wieder abwandern, irgendwo anders hin. Aber ich glaube, so ist es sehr optimal für sie. Und natürlich, die ist schon ein bisschen eine Qualitätsfanatikerin, das merkt man halt auch in ihren Weinen. Das heißt, sie probiert schon auch immer so ganz kleine Sachen aus. Also sie hat gesagt, jetzt hat sie zum Beispiel letztes Jahr ausprobiert, ob man mit Sonnensegeln Beschattung zusätzlich bringen kann oder nicht. Und für 2025 braucht sie es nicht, weil es ein viel kühleres Jahr ist. Und dementsprechend muss es dieses Jahr nicht machen. Aber sie weiß jetzt, okay, passt, sie kann theoretisch ein bisschen spülen, wenn es wirklich einmal wieder ein brutal heißes Jahr wird. 25 bis jetzt ist einfach ein bisschen hinten, aber ansonsten passt es eigentlich ganz gut. Also keine argen Fröste oder sowas in Richtung, es ist einfach ein späteres Jahr von der Vegetationsperiode her.
Ja, nicht schlecht wahrscheinlich.
Sie hat gesagt, das ist ein sehr klassisches Jahr.
Ja.
Das stört gar nicht.
Nein.
Das ist kein großes Problem. Ja, das war meine Geschichte über die Chiara Condello, eine Winzerin im kleinen Predappio, das man auf jeden Fall kennen muss. Wenn nicht wegen der Chiara ihrer Weine, dann wegen der absoluten Naturschönheit. Also ich finde, das ist einfach so eine schöne Region. Auch dieses ganz Steinige mit diesen Wäldern, die sich da drauf festhalten und irgendwie versuchen, da was zu tun. Und mit diesen Olivenhainen, die da dabei stehen und halt diesem sehr klein strukturierten. Ich finde das einfach extrem schön, extrem sympathisch.
Ich hoffe, du wirst ein paar Fotos in die Story einbauen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Aber natürlich.
Ja, wunderbar. Dann sagen wir echt danke fürs Zuhören. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt und wie immer freuen wir uns über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@wein-für-wein oder an michael@wein-für-wein.at. Achtung, Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @wein-für-wein. Dort und auf unserer Website wein-für-wein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.